Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meines Herzens Tür, die offen ist. Das haben wir gerade gesungen. Und auch, Jesus kommt bald, macht euch bereit, er hilft aus Sündennacht. Was ist, wenn das wirklich passiert? Wenn Jesus vorbeikommt und sagt, hier bin ich, hier stehe ich, du hast gesagt, meines Herzens Tür, die offen ist, hier bin ich. Und wie reagieren wir da? Diese Frage hat sich, das hatte Albert schon angekündigt, auch ein Zöllner stellen müssen aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament. Ein bekannter Text, und den wollen wir jetzt gemeinsam lesen. Und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Wer eine Bibel dabei hat, kann das gerne auch mitlesen. Lukas Kapitel 7. So, jetzt bin ich mal gespannt. Lukas. Als Jesus danach die Stadt verließ, sah er einen Zolleinnehmer an der Zollstelle sitzen. Er hieß Levi. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Und Levi ließ alles zurück, stand auf und folgte Jesus. Später gab Levi für Jesus ein großes Festessen in seinem Haus. Daran nahmen viele seiner bisherigen Kollegen und andere Bekannte teil. Die Pharisäer, besonders die Gesetzeslehrer unter ihnen, murrten darüber und sagten zu den Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zolleinnehmern und ähnlichem Volk? Aber Jesus antwortete ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern solche, die Gott den Rücken gekehrt haben. Sie soll ich dazu aufrufen, ihr Leben zu ändern. Ich möchte beten. Herr Jesus, dein Wort spricht klar zu uns und es lässt uns nicht ohne die Frage, was mit unserem Leben ist. Wir wollen hören auf dich, was du uns zu sagen hast und bitten dich um deinen Segen für diese Zeit. Amen. Ihr dürft hier Platz nehmen. Ihr habt das vielleicht gemerkt, Übersetzung war nicht Luther, sondern Gute Nachricht, ist aber auch egal. Dies ist eine der bekanntesten Berufungsgeschichten des Neuen Testamentes. Noch einer. Tja, wie ich das wohl hier hinkriege. Leute. Zack. Das ist der Stachel in meinem Fleisch. Ich hoffe, ihr könnt euch konzentrieren. Wenn ich mal hier abgelenkt bin, dann soll das nicht von Gottes Wort ablenken. Also das ist eine der bekanntesten Geschichten, die wir im Neuen Testament kennen. Und in jedem Kindergottesdienst wird das irgendwo mal drangenommen. Ich weiß nicht, wie lange ihr schon Gemeindezugehörigkeit habt, habt ihr vielleicht selber erlebt, diese Geschichte. Haben auch viele Künstler über die Jahrhunderte schon versucht, das bildlich darzustellen. Das ist leider ein bisschen schwierig. Das ist ein Künstler, der heißt Caravaggio. Ihr könnt das hier so sehen. Das soll Jesus da sein. Er zeigt hier auf den Zöllner Levi, der fragt, wer ich bin gemeint. Dieses Thema finden wir, diese Art der bildlichen Umsetzung finden wir eigentlich immer wieder. Hier in gleicher Weise Jesus und auch der Zöllner. Beide eigentlich halten sich die Hand vor, wie ich bin gemeint. Das ist ein Peter Classon Zutmann um 1610. Und noch eine Lösung haben wir hier. Wieder Jesus zeigt auf den Zöllner und wieder die Hand, wie ich bin gemeint. Also das Interessante ist, die Künstler haben sich, und das wollen wir heute auch tun, die haben sich schon überlegt, was wird in dem Levi vorgegangen sein. Ein Wanderprediger beruft einen selbstständigen Geschäftsmann mit Kundenverkehr und er geht mit. Das ist so einmalig und verwunderlich, wenn wir uns das mal für Rheinbach vorstellen wollten. Jetzt mache ich... Für den es interessiert, ich weiß nicht, ob ihr gerne in Museen geht, also ich finde sowas immer interessant, mal zu gucken, wie haben Menschen früher biblische Texte versucht darzustellen. Auch ein Bild kann eine Predigt sein. Man kann viel darüber nachdenken und finden, wie haben die Menschen den Text interpretiert. Und das wäre auch noch eine Möglichkeit, aus dem heutzutage so, ja. 20. Jahrhundert, ausgehendes 20. So. Also die Frage, dass Jesus vorbeikommt, einen selbstständigen Geschäftsmann mit Kundenverkehr anspricht und der geht einfach mit. Der geht einfach mit. Das ist so sonderbar für uns, Wenn wir uns das mal vorstellen, wir würden in Rheinbach in die Geschäftszone oder in den Himmeroder Wall gehen und dort einem Geschäftsinhaber sagen, komm, folge mir nach. Ja, was kann man sich da ausmalen, was da passiert? Da wird vermutlich nichts passieren. Die Leute werden entweder den Vogel zeigen oder sagen, ich weiß gar nicht, was du meinst. Und ich habe lange überlegt, wie man diesen Text, damit er uns anspricht, auf einen Beruf, ein Berufsbild oder eine Situation übertragen kann in unserer heutigen Zeit. Ich habe das nicht geschafft. Also man kommt ja leicht, im Prinzip den Abschaum der Gesellschaft dran zu sehen, draus zu sehen aus den Zöllnern, das wird ja auch deutlich. Aber da tut man schnell den Berufsgruppen heutzutage Unrecht. Und warum das so ist, das möchte ich jetzt euch im weiteren Mal erläutern, was eigentlich den Zöllner der damaligen Zeit ausgemacht hat. Das war Rom, etwa so in der um die Zeit, wo Jesus gelebt hat. Hier sehen wir Judäa, da unten ist auch Jerusalem, der See Genezareth, hier ist Rom, Italien, das war das ganze Römische Reich. Und was klar war, so die Unterhaltung eines so großen Römischen Reiches, auch schon in der damaligen Zeit, das ist nicht erst eine Geschichte der Neuzeit, das kostet Geld. Infrastruktur aufrechterhalten, Wege instand setzen, Soldaten bezahlen und dergleichen, das kostet Geld. Und wo kriegt man das Geld her? Von den ganzen Bürgern, die hier überall wohnen. Das heißt, man erhebt Steuern. Das Gebiet von des heutigen Israels war damals besetzt von den Römern und die hatten das Land erobert. Das macht natürlich auch klar, dass die Römer bei den Juden nicht so sonderlich beliebt waren. Das wäre bei uns heutzutage auch nicht anders. Also wenn eine fremde Nation einfällt und an die wir dann Steuern zahlen müssten, das wäre genau das Gleiche. Die Zöllner, die Rom eingesetzt hat, das waren keine römischen Bürger, sondern die haben in der Regel diejenigen genommen, die schon im Land gelebt haben. So, da kommt schon wieder einer an. Ich weiß nicht, was die hier alle wollen. Ich sollte hier auch mal Wegezoll verlangen fürs Mikrofon. Vielleicht traut sich dann keiner mehr lang. Die haben also Wegezoll genommen an allen möglichen Ecken und Enden. Überall dort, wo jeder Reisende lang kam, Geschäftsleute, da haben sie Zoll verlangt. Das kennen wir heute auch. Heute heißt das nicht mehr Wegezoll, sondern Maut bei uns. Ist allgemein aber üblich, da muss man sagen, da ist Deutschland schon eine große Ausnahme weltweit, wird eigentlich überall Straßengebühr verlangt, wo es gute Straßen gibt. Und Rom hat zur Errichtung dieser, zur Entgegennahme dieser Zollgebühren Einheimische genommen. Und auch im Fall von Judäa haben die sich an die Einheimischen gewandt. Die haben das auch gemacht. Das hat, wenn die das gemacht haben, hat das natürlich auch nicht zu besonders großer Beliebtheit dieserjenigen Zöllner geführt, weil die das Geld genommen haben von ihren Landsleuten und haben das an die Besatzungsmacht abgeführt. Es ist regelmäßig vorgekommen, dass die Zöllner, die mussten, das habe ich erst auch bei der Vorbereitung dieser Predigt mitbekommen, die mussten jährlich ihren Zollbezirk neu und meistbietend ersteigern. Und die haben eine Pacht abgeführt an Rom und die konnten dann noch ein bisschen was erwirtschaften. Und je besser die gewirtschaftet haben, desto besser hat sich das für die gelohnt. Das heißt, die haben oft noch ein bisschen mehr Zoll genommen, als Rom hätte haben wollen. Das war ihr persönlicher Verdienst. Und das muss man sich so vorstellen, wenn man jetzt als junger Mann seinen ersten Personalausweis bekommt oder seinen Führerschein macht und dann geht man zum Amt und will den haben, weiß, das kostet vielleicht 32 Euro und der Beamte hinterm Tresen sagt 160. Ja? So kann man sich das in etwa vorstellen. Diese Begeisterung war dann auch bei denjenigen, die Zoll zu zahlen hatten. Und das war relativ unterschiedlich. Bei dem einen musste man für die gleiche Strecke die Summe X zahlen und bei dem anderen die Summe X plus Y. Und je nachdem, an wen man geraten ist, war das also sehr ärgerlich. Zöllner konnten auf diese Art und Weise zu bescheidenem Wohlstand gelangen. Das hat sich deutlich abgehoben von dem, was die übrigen Landsleute an Einkommen hatten. Und dieser Reichtum hat natürlich noch wieder die Ablehnung im Volk verstärkt. Also die nehmen nicht nur uns das Geld weg, sondern sie geben es den Römern und selber verdienen sie auch noch dran. Und das hat dazu geführt, dass die Zöllner als typische Sünder galten. Sie durften bei den Juden keine Ehrenämter ausführen und waren bei Gericht nicht als Zeugen zugelassen. Die waren nicht in die Gesellschaft integriert. Sie galten, also man konnte gegenüber den Zöllnern falsch schwören und lügen. Das war kein Gerichtsvergehen. So, und wenn man das jetzt weiß, dann kann man erahnen, wie man Zöllner werden konnte. Man hat in dieser damaligen Zeit üblicherweise, wenn man ein Handwerk hatte, seinen Beruf ererbt. Großvater, Zimmermann, Sohn Zimmermann, ich auch Zimmermann, also wird das so weitergeleitet. Bei dem Beruf des Zöllners war das nicht möglich. Man brauchte eine relativ gute Ausbildung dafür. Man musste viele Sprachen beherrschen, weil die Gegend dort multikulturell war, kamen viele Ausländer durch die Gegend, von denen man Zoll haben wollte, und dem musste man ja irgendwie verständlich machen, wie viel man haben wollte. Und man musste schon etwas Geld mitbringen, wenn man seinen Zollbezirk meistbietend ersteigern wollte. Das heißt, das konnte man nicht väterlich ererben, dieses Handwerk, sondern das war jedes Mal neu gesagt. Das war also ein Job, den man trotz allem zielstrebig anstrebte. Da ist man nicht so reingeschlittert. So, und jetzt gehen wir mal hier nochmal zusammenfassen. Judäa war eine römische Provinz, war ein vielsprachiges, multikulturelles Land. Rom trieb die Steuern ein, und die Steuerbezirke wurden meistbietend versteigert. Die Zöllner konnten beachtlichen Wohlstand erlangen. Und die galten als Verräter. Zöllner waren nicht integriert. So, und jetzt merke ich, hier sind wir nicht ganz in der Reihenfolge, wie ich das aufgeschrieben habe, aber das macht nichts, da kommen wir trotzdem schon hin. So. Jetzt stellen wir uns vor, was in einem solchen Zöllner vorgeht. Der hört von einem Jesus, der sagt, auch da muss ich noch mal kurz unterbrechen, wie stellen wir uns den Alltag vor von einem solchen Zöllner? Der sitzt da an seinem Tresen, liebt den Kundenverkehr und hält ein nettes Schwätzchen mit seinen Kunden. Ach, Johannes, wie geht's denn so? Lange nicht gesehen. Du musst mich unbedingt mal nach dem Sabbat zum Essen bekommen. Meine Frau macht wunderbare Teigtaschen. Können wir uns dann sehen? Ja, vermutlich nicht. Sondern da war Zorn, Streit und Zank mit der Kundschaft, die nicht zahlen wollte oder nicht zahlen konnte. Die mussten sich durchsetzen, die wollten ja auch ihr Geld haben. Und so wird jeder Arbeitstag eigentlich von diesem Stress, von diesem Streit angefüllt gewesen sein. Und jetzt lesen wir, der Levi, anhand des Namens weiß man schon, der war Jude. Die Leviten waren ja dazu da, dem Tempel Gottes zu dienen. Das war ja im Alten Testament so vorgesehen. Levi wird auch ein bisschen an Kenntnis der Heiligen Schrift gehabt haben. Und ein Satz aus den Sprüchen aus dem Alten Testament heißt, lieber ein trockener Bissen mit Frieden als Fleischgerichte mit Streit. Sprüche 17. Und wenn man sich das dann Tag ein, Tag aus vorstellt und auch noch weiß, was mache ich hier eigentlich? Ich verdiene zwar viel Geld, aber ich bin eigentlich nur in meinem Streit. Und jetzt hört er von einem Wanderprediger, der durch die Gegend zieht. Warum gehe ich davon aus, dass ihm das bekannt gewesen ist? Im Matthäus-Evangelium sehen wir eine andere Reihenfolge. Da kommt erst die Bergpredigt und dann die Berufung des Levi. Aber wir sehen auch sonst viele Hinweise dafür, dass das, was der Jesus vor der Berufung des Levi gemacht hat, in dem Volk, in der Nation bekannt gewesen ist. So. Freuen dürfen sich alle, die Frieden stiften. Gott wird sie als seine Söhne und Töchter annehmen. Das sagt Jesus in der Bergpredigt. Und ich gehe mal davon aus, dass dem Levi das bekannt gewesen ist. Und dann sagt er, Jesus auch, sammelt keine Schätze hier auf der Erde, denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Das hat man gerade schon gesagt, besser ein trockener Bissen mit Frieden als ein Haus voll Geschlachtete mit Streit. Die Leute erschraken alle und sagten zueinander, was für eine Wortgewalt. Mit Vollmacht und Kraft gibt er den bösen Geistern einen Befehl und sie fahren aus. So kam es, dass man bald in der ganzen Gegend von Jesus sprach. Das passiert alles, bevor Jesus den Levi beruft. Von da an verkündete Jesus die gute Nachricht überall in den Synagogen des jüdischen Landes. Es ist also sehr wahrscheinlich anzunehmen, dass Levi schon was gehört hat von diesem Jesus und auch von seinen Inhalten über das, was er spricht. Scharenweise kamen die Menschen, um ihn zu hören und sich von ihren Krankheiten heilen zu lassen. Eine große Erregung erfasste alle, die versammelt waren. Und auch sie priesen Gott, von Furcht erfüllt, sagten die: unglaubliche Dinge haben wir heute erlebt. Das war das Umfeld, in dem Jesus den Levi berufen hat. Levi musste etwas kennen als Jude von den alten Schriften und er musste etwas kennen von dem, was um ihn herum passiert ist, was Jesus gesagt hat. So, da machen wir hier mal Schluss. Und jetzt kommt Jesus zu diesem Levi und sagt: folge mir nach. Im Matthäus-Evangelium heißt das auch sehr schön: Jesus sah einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen. Jesus sieht den Menschen. Der sieht nicht in erster Linie den Geschäftsmann mit Kundenverkehr, sondern sieht einen Mann mit Namen Matthäus. Jesus liebt Menschen wie Levi. Levi war, das muss man wirklich sagen, der war geldgeil, sonst kann man so einen Job nicht ausführen damals. Er hat sicher andere über den Tisch gezogen, hat das heilige Volk Gottes geschädigt. Jesus liebt Menschen, die sich etwas vorgemacht haben, die in ihrer Schuld vor Gott und den Menschen leiden. Jesus kennt die selbstsüchtigen Gedanken und weiß, in wie viel Unrecht und Leid Menschen verstrickt sind. Und Jesus weiß auch, ob dein Leben vordergründig erfolgreich ist, aber im Grunde in Gottes Augen verpfuscht oder hoffnungslos. Jesus sagt zu diesem Spitzenverdiener: folge mir nach, nimm dir ein Beispiel an mir, sei einer meiner Schüler. Levi lässt nun alles hinter sich, gibt seine Stellung und sein gesichertes hohes Einkommen auf. Und da stellt sich uns die Frage: hätten wir das auch gemacht? Hättest du das auch gemacht, wenn du da gestanden hättest? Ich weiß das selber nicht, aber die Frage ist trotzdem wert nachzudenken. Hättest du das auch gemacht, wenn du wüsstest, dass deine Frau eine neue Küche haben möchte oder dass du lange auf die neue Gitarre gespart hast und die noch nicht bezahlen kannst, wenn das Auto nicht mehr durch den TÜV kommen wird oder die Kinder mit dem Studium anfangen? Jesus nachfolgen, wenn das bedeutet, das gesicherte Einkommen aufzugeben. Welche weiteren Überlegungen gibt es da, die es dir schwer machen können, Jesus genauso radikal nachzufolgen, wie Levi es tat? Wenn wir sehen, welche Situation der Levi gewesen ist, welcher Streit und welche Unzufriedenheit ausgestoßen sein von dem Volk Gottes für ihn bedeutet hat, dann war der Aufruf zur Nachfolge nicht ein Aufruf in die nächste Versklavung, sondern das war ein Aufruf in die Freiheit. Folge mir nach. Ich hab dich lieb. Ich weiß, welche Situation du steckst. Und ich werde dir ein besseres Leben bieten. Levi tut das. Levi lässt alles stehen und folgt Jesus nach. Warum auch immer. Was aber interessant ist, was deutlich wird, ohne irgendein Aber oder ich muss erst noch. Levi muss in der Berufung etwas erkennen, was seine tiefsten Sehnsüchte erfüllt. Jesus sagt selbst: nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Jesus selbst versteht den Ruf in die Nachfolge als barmherzigen Ruf, gesund zu werden und sich nicht versklaven zu lassen. Levi lässt sein bisheriges Leben zurück. Diese Berufung wird zu Levi einer Befreiung und er drückt seine große Freude aus. Er feiert ein großes Fest. So, und da kommt jetzt dieses schöne Bild wieder zur. Auch ein Bild eines alten Meisters um 1680. Ob das dann wirklich so gewesen ist, ob der in einem solchen Festhaus gewohnt hat, ist auch wieder fragwürdig. Was aber zum Ausdruck kommt: Levi war reich und er hat ein wirklich großes Fest gefeiert. Das ist das Entscheidende. Da gab es also nicht gekochtes Maismehl, ungewürzt, so Hauptsache wir kriegen irgendwas zu essen, sondern es war ein Freudenfest. Er konnte viele, viele Leute bewirten, er war sicherlich sehr reich. Und er feiert seinen Glauben. Er feiert, dass Jesus ihn angenommen hat. Er lädt seine Freunde ein, andere Zöllner, denen es vermutlich ähnlich gegangen ist, was dann auch sehr zum Missmut der frommen Elite geführt hat. Aber er feiert seinen Glauben. Das heißt aber nicht für Levi, dass es nun so weiterging, dass er ständig feierte. Für Jesus, für Levi war dieses Fest gleichzeitig ein Abschiedsmahl. Das sehen wir, wenn wir ein bisschen weiter gucken, Kapitel 6. An einem Sabbattag ging Jesus durch die Felder. Seine Jünger rissen Ähren ab, zerrieben sie in der Hand und aßen die Körner. Wann macht man sowas? Das macht man, wenn man Hunger hat. Da ist nichts mehr mit Feiern. Wenn man Jesus nachfolgt, kann auch sowas passieren. Da ist dann nichts mit großer Feierei. Und es ist die Frage, hat das, diese Situation, die Nachfolge Jesu, dass das auch in Entbehrung führen kann, hat das bei dem Zöllner Levi ein Problem bereitet? Hat er durchgehalten? Ist er aus der Nachfolge, von der Nachfolge abgewichen und zu seinem alten Wohlstandsleben zurückgekehrt? Viel, viel später sehen wir, dass Jesus selbst ein Beispiel verwendet, wo ein Zöllner eine Rolle spielt. Und das ist im Lukas-Evangelium Kapitel 18. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher, auch wie diese Zöllner. Wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand von ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt, wo seine Jünger um ihn herum waren. Und von diesen Jüngern war einer der Zöllner Levi. Jesus nimmt das Beispiel eines Zöllners, wo er doch wissen musste, dass der Levi das hört, und sagt: Nehmt euch ein Beispiel an einem Zöllner. Hier wird ein Zöllner vorteilhaft dargestellt. Und auch da denke ich, dass Jesus das nimmt. Es wird deutlich, dass Levi nicht abgefallen ist. Er hat nicht gesagt, das ist mir jetzt alles zu anstrengend, die Nachfolge, sondern bleibt durch. Da sind sich die Theologen nicht ganz einig, ob dieser Levi, dieser Matthäus, auch der Matthäus ist, der das Matthäus-Evangelium geschrieben hat. Aber ist Jünger geblieben, auch bis über den Tod Jesu hinaus. Wenn Jesus dich in die Nachfolge ruft, dann ruft er nicht zum Sklaventum, sondern zur Freiheit. Wenn Jesus dich in die Nachfolge ruft, dann höre seinen Ruf der Barmherzigkeit. Nimm ihn an. Feiere deinen Glauben mit der Bereitschaft zu Demut. Wie kannst du deinen Glauben feiern? Vor allem jetzt in der Weihnachtszeit ist das ja so eine interessante Sache. Du bist vielleicht sehr dazu geneigt, diesen ganzen Zirkus, das hatten wir eingangs auch gehört, nicht mitzumachen. Wie hast du das genannt, Albert? Besinnliche Zeit der Dynamik. Wenn wir da nicht mitmachen wollen, dann brauchen wir einen Gegenpol. Wir wollen unseren Glauben feiern. Wir wollen unseren Herrn Jesus feiern, dass er uns gesagt hat, folge mir, und dass er uns wertschätzt, einer seiner Jünger zu sein. Es gibt viele andere Möglichkeiten. Du kannst deinen Glauben auch feiern in der Taufe. Du sagst, ja, ich gehöre dazu. Du kannst deinen Glauben feiern im Abendmahl, wo du sagst, ja, ich gehöre dazu, Jesus hat mich angenommen. Du kannst es bei deinem eigenen Geburtstag tun und sagen, ja, ich gehöre dazu. Wie ist die Möglichkeit, deine Arbeitskollegen, deine Freunde einzuladen, deine Nachbarn, um das zu tun? Nicht nur normale Weihnachtsfeier, weil das alle Welt so macht, sondern zu feiern, weil Jesus dein Herr ist und dich in die Nachfolge gerufen hat. Jesu Nachfolge ist radikal. Nachfolge bedeutet, von Jesus lernen, wie Gott ist. Und Nachfolge bedeutet auch, von Jesus lernen, wie man mit Menschen umgeht. Wenn Jesus zu dir heute sagt, folge mir nach, wie wirst du antworten? Amen.